nur Golf auf meinsportradio.de.
FedEx St. Jude Classic in dieser Woche macht die PGA Tour Station in Memphis auf dem TPC Southwind, ein Kurs, ja, der ein Risk and Reward Kurs ist, wo man auf jeden Fall Präzision braucht vom Tee, um den Ball vernünftig aufs Fairway zu legen und von da dann weitere Präzision braucht, um ihn auch dann auf die nicht so ganz einfachen Grüns zu legen. Und Präzision, das ist ja was, was vor allen Dingen in der nächsten Woche auf der PGA Tour dann gefordert sein wird, nämlich geht's dann zur US Open nach Shinnecock. Also, da werden sich die ein oder anderen Spieler dann schon in dieser Woche in Form bringen, indem sie eben die FedEx St. Jude Classic spielen. Andere wiederum machen lieber Pause. Keine Pause macht unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Ja, best never rest, um Gottes Willen. Guten Morgen.
Genau. Lass bloß diesen Slogan, mit dem haben wir dann im nächsten Monat noch genug zu tun, während der WM hier übrigens Kick and Rush, unsere WM-Podcasts auf meinsportradio.de, das als kleine Werbung. Aber wie würdest du es sehen? Rest oder nicht Rest vor einem Major? Da gibt's ja die unterschiedlichsten Ansätze und die unterschiedlichsten Vorgehensweisen bei den großen Stars.
Ja, gibt es tatsächlich. Mickelson ist ja so jemand, der dann da auch gerne mal dann doch lieber irgendwie spielt, um im Rhythmus zu bleiben. Gibt es natürlich beide Versionen bei den Spielern. Ich persönlich wäre bei tatsächlich Rest, bin aber auch nicht die Beste, weil ich einfach glaube, dass es nicht schadet. Also immer vorausgesetzt natürlich, du hast davor den ganz normalen Turnierrhythmus gespielt. Das hilft natürlich nicht, wenn du gerade ein Comeback machst und keine Spielpraxis hast. Aber wenn du drin bist und vorher gut und viel gespielt hast, würde ich persönlich tatsächlich unter Umständen da eher aussetzen, weil es mir da mehr so, also da geht's ja nicht um körperliches Überspieltsein, das können die alle ab, dafür sind sie trainiert und die trainieren ja auch in der Zeit, in der sie kein Turnier spielen. Aber es geht um die geistige Frische sozusagen. Und ich glaube, dass vor so einem Turnier wie den US Open, die dieses Jahr da in Shinnecock stattfinden, es nicht schadet, die Birne so ein bisschen freizukriegen und nicht nochmal in dem Turnierstress zu sein. Kann aber jederzeit jeder dagegen argumentieren, lieber im Flow bleiben, lieber im Rhythmus bleiben, bloß nicht pausieren. Also das ist wirklich völlig typabhängig. Und entsprechend gibt's ja auch die unterschiedlichen Reaktionen, nämlich die, die Pause machen und die, die sagen, ach nee, spiele ich doch lieber das noch als Vorbereitung und dann gehe ich direkt über in die US Open.
6 der Top 30 im aktuellen FedEx Cup Ranking sind auf jeden Fall am Start in Memphis, werden sich dieses Turnier geben. Gucken wir einfach mal kurz über das Feld rüber. Phil Mickelson ist dabei, Patrick Harrington, Retief Goosen, John Daly. Gut, das sind jetzt eher so Namen aus der hinteren Reihe, wenn man mal Phil Mickelson mal wegnimmt. Aber Dustin Johnson ist sonst noch dabei, Henrik Stenson, Brooks Koepka, Charles Schwartzel, Stuart Sink. Also es sind doch ein paar interessante Namen. Daniel Berger, der Titelverteidiger, natürlich auch mit am Start. Über einen müssen wir aber trotzdem noch sprechen, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, der gar keine Option hatte, in den letzten Wochen kürzer zu treten, weil es nämlich für ihn darum ging, zur US Open überhaupt erst zu kommen, sein 68. Major in Folge spielen zu dürfen. Das war Adam Scott, der hatte ja einige Probleme mit der Qualifikation, hat's aber im Nachsitzen dann doch noch geschafft jetzt in dieser Woche.
Ja, war die große Frage, riskiert er es komplett, was ich für grob fahrlässig gehalten hätte. Er hätte nämlich in Memphis jetzt ein wirklich sehr gutes Ergebnis spielen müssen, um sich dann definitiv für die US Open zu qualifizieren. Und das kannst du halt überhaupt nicht vorhersagen. Oder geht er den Weg, den er noch nie gehen musste, nämlich durch die Qualifiers. Und ehrlich gesagt, ich finde, das ist die einfachere Version und die etwas nervenschonendere Version. Und die hat er dann auch gewählt und hat sich da mit einigen anderen Weltklasse-Golfern übrigens auch, das gibt halt immer mal wieder welche, die aus dem Qualifizierungsfeld rausfallen aufgrund von aktuellem Unwohlsein, nenne ich es mal, sprich Formschwäche. Und er hat es dann eben geschafft und hat es den Platz sicher und wird seine 67. Major-Teilnahme damit eben absolvieren können. Und sich da zum Beispiel in die St. Jude Classics zu begeben und zu wissen, ich muss ja super spielen, damit ich dann nächste Woche die US Open spielen kann, halte ich für ein überhaupt nicht angebrachtes Mindset. Also das, wenn es nicht anders geht, okay, aber wenn du es vermeiden kannst, ist es schon sinnvoller. Und das hat er mit dem Qualifier jetzt getan und ich habe gehofft, dass er das macht, weil ich ihn eben sehr, sehr gerne sehe, wie wir alle wissen, und weil ich einfach sowas auch lieber sicher im Kasten hätte und mich da nicht dann auf ein Turnierergebnis verlassen wollen würde, wenn es gerade eh nicht immer ganz perfekt zurechnungsfähig läuft.
Er hat's im Kasten, deshalb spielt er eben auch in Memphis jetzt nicht anders als zum Beispiel Stefan Jäger, der Deutsche, der wird an den Start gehen, spielt in einem Flight mit Rob Oppenheim und Braden Thornberry, also wieder ein Flight, den wir definitiv nicht im Fernsehen sehen werden, es sei denn, es passiert irgendwas ganz, ganz Besonderes in den ersten beiden Runden. Stefan Jäger, den sehen wir dann ja von meinsportradio.de in 14 Tagen auch bei der BMW International Open in Köln, vor den Toren Kölns im Golfclub Gut Lerchenhof in Pulheim. Da werden wir dann live übertragen. Die Serie aber Flights, die wir definitiv sehen, da können wir mal drauf gucken. Das sind nämlich die Featured Groups, die vom Turnier ja zusammengestellt wurden und die sich wirklich sehen lassen können. Ich habe ja das Feld schon mal vorhin leicht skizziert, aber wenn wir einfach mal die wichtigen Flights durchgehen, Henrik Stenson, Brooks Koepka und William McGirt, ist schon was man sich angucken kann.
Das ist auf jeden Fall interessant. Brooks Koepka ist sowieso auch immer ein spektakulärer Spieler. Aus unserer Sicht müsste man sagen, ist Henrik Stenson sogar das Interessantere in dem Fall, weil Henrik Stenson noch nicht so in den Ergebnislisten vertreten ist, wie wir uns das vorstellen. In diesem Jahr, es geht zwar deutlich bergauf, er hat jetzt fünfmal hintereinander die Top 25 geknackt. Das ist aber normalerweise nicht sein Anspruch und Stenson scheint auch noch zum Beispiel in keiner Ryder Cup Liste auf. Also was heißt in der Liste schon, aber nicht unter denen, die jetzt im Moment fürs Team qualifiziert wären. Der wäre mein erster Captain's Pick, wenn er halbwegs in Form ist, aber der ist auch so ein bisschen wie Martin Keimer noch so auf dem Aufwärtstrend auf jeden Fall, aber noch nicht da, wo er sonst gerne wäre. Insofern ist es für ihn ganz wichtig, das jetzt zu spielen. Und er spielt es auch zum ersten Mal dieses Turnier seit 2012, gehört nämlich sonst auch eher zur Fraktion, lieber eine Pause machen vor einem Major. Und insofern ist das jetzt mal eigentlich der Fall, den ich erwähnt hatte. Also da ist es eben nicht so, dass er super in Schwung ist und alles schick läuft und er sich eine Pause gönnen kann, sondern er muss tatsächlich noch seinen Rhythmus finden. Und wenn du noch deinen Rhythmus finden musst, weil du von so einem, ob nun verletzungsbedingt oder nicht, tief zurückkommst, dann macht es natürlich Sinn, durchzuspielen. Und das macht er hiermit. Und Brooks Koepka ist ja nach seiner Verletzung auch noch nicht so lange wieder da. Der ist zwar jetzt wirklich schon wieder super in Form, aber also bei denen macht es tatsächlich einfach Sinn, da jetzt durchzuziehen. Und McGirt, ja gut, das kann man auch angucken. Ist jetzt aber auch nicht dabei. Mein Lieblingsspieler einfach jetzt auch einfach vom Schwung und alles. Das ist nett, aber jetzt nicht so, finde ich nicht so spektakulär, aber vielleicht lässt er sich ja beflügeln.
Brooks Koepka auf jeden Fall natürlich der Titelverteidiger bei der US Open. Vor einem Jahr hatte er sein erstes Major gewonnen. Einer, der noch nie die US Open gewonnen hat, der das seit gefühlten 150 Jahren versucht, allerdings immer erfolglos, zwar mit vielen zweiten Plätzen, aber eben nie den ganzen ganz großen Sprung nach oben geschafft hat. Das war Phil Mickelson und du hattest ja schon vorhin gesagt, der spielt auf jeden Fall in der Woche vor dem großen Turnier und bringt sich damit in Form. Welche Chancen hat Phil denn auch mit Blick auf die US Open aus deiner Sicht in diesem Jahr?
Meinst du jetzt für die St. Jude oder für die US Open oder beides?
Beides.
Beides. Ich sage, die US Open gewinnt er nicht einfach, weil er sie nicht gewinnt, also weil es bisher ja auch nicht geklappt hat und weil ich finde, dass das ist so ein Klassiker, dass der Druck einfach so groß ist. Dieses eine Major jetzt doch noch zu gewinnen, finde ich eben auch keine so besonders flutschige Ausgangsvoraussetzung. Ja, ich würde es ihm tatsächlich halbwegs gönnen, wenn er das täte, aber glaube ich es tatsächlich nicht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er dieses Turnier gewinnt, was aber auch wieder kontraproduktiv wäre, weil wenn er das gewinnt, heißt es ja nicht, dass er dann in der Woche drauf die US Open dann gleich auch noch gewinnt. Also ist alles so ein bisschen jetzt völlige Spekulation. Ich glaube, dass er in jedem Fall in der Lage ist, dann ein gutes Ergebnis abzuliefern bei dem Turnier und dass ihm ein gutes Ergebnis auch für die US Open hilft. Shinnecock Hills ist definitiv jetzt auch ein Platz, der ihm zumindest nicht komplett nicht liegt. Also insofern, also natürlich hat er Chancen, theoretisch beide Turniere zu gewinnen oder eins von beiden zu gewinnen. Ja, wie gesagt, mir gefällt diese Panik dann immer nicht, die man sich natürlich macht. Die würde ich mir an seiner Stelle auch machen, zu sagen, jetzt bin ich schon so alt auf gut Deutsch und habe dieses blöde US Open Ding immer noch nicht gewonnen, war auch so oft schon so knapp, ich will das jetzt mal haben. Kann auch beflügeln, wir werden sehen.
Werden wir einfach mal abwarten, was passiert. Im letzten Jahr, da musste Daniel Berger ein bisschen abwarten, bis er zum Sprung ansetzte. Der hatte einen relativ mauen Start am Donnerstag und am Freitag bei der FedEx St. Jude Classic, kam dann am Wochenende aber richtig gut raus und hat da dann auch den Titel im letzten Jahr geholt. Den möchte er natürlich in diesem Jahr verteidigen. Er wird zusammen mit Dustin Johnson auf die Runde gehen und von Dustin Johnson haben wir auch noch nicht so viel gesehen in diesem Jahr.
Nee, das ist auch so ein Fall, der ist natürlich am höchsten gerankt in diesem ganzen Teilnehmerfeld, aber jetzt dieses Jahr auch noch nicht in der Menge hervorgestochen durch Wahnsinnsergebnisse. Das finde ich tatsächlich auch sehr interessant zu sehen, wie ist jetzt Dustin Johnson drauf, wie präsentiert er sich in dieser Woche. Bei Berger ist es lustig, was heißt lustig, also Berger hat das Turnier, um genau zu sein, ja schon zweimal gewonnen, also 16 und 17, hat also schon eine Titelverteidigung geschafft und wird also praktisch das Triple anstreben, nämlich 3 Jahre in Folge zu gewinnen. Und das hat zum Beispiel Steve Stricker auch schon mal geschafft bei der John Deere, das war 2009 bis 2011 und ist natürlich also dreimal hintereinander, das ist dann schon ein krasses Ausrufezeichen, dass der Platz dir gehört so ungefähr. Was man bei Berger allerdings auch vermuten könnte, weil der sagt, dass dieser Platz seinem Heimatplatz unglaublich entgegenkommt, der hat fühlt sich immer wie zu Hause, wenn er auf so einen Abschlag kommt und kommt halt auch mit dem Bermuda Grass wirklich super zurecht und so. Also bei Berger ist es ein quasi gefühlter Heimvorteil. Und bei Dustin Johnson, kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen, keine Ahnung, wie der sich jetzt da präsentieren wird. Der wird natürlich auch sehr erpicht drauf sein, auf jeden Fall die Form zu steigern, um dann nächste Woche voll angreifen zu können bei den US Open.
Wir haben mal wieder Zeit. Seit dem Tournament of Champions im Januar hat er nichts mehr gewonnen und auch keine so wirklich großartigen Platzierungen, die so im Kopf geblieben sind, produziert. Einer, der im Kopf geblieben ist in den letzten Wochen, Joachim Niemann, der junge Mann, der ja im letzten Jahr die Special Temporary Membership der PGA Tour gekriegt hat als jüngster Spieler seit Sergio Garcia. 19 Jahre, 6 Monate, 28 Tage war er alt, als ihm da diese Ehre dann am Montag zuteil wurde. Der hat einen unheimlich starken Lauf.
Ja, also das ist so, da würde ich wahrscheinlich mitlaufen auch, Interesse halber, weil ich das für ein sehr wie soll ich jetzt sagen, ja, interessant ist eigentlich zu wenig gesagt, aber sagen wir jetzt mal einfach mal für einen sehr interessanten jungen Spieler halte. Das interessant ist, kann sich jeder an allen 5 Finger abzählen, wenn man die Ergebnisse von ihm sieht und jetzt die Vita über dieses Jahr allein gesehen. Da ist es auch interessant zu beobachten, wie er eben mit dem vielen Neuen auch zurechtkommt. Er ist jetzt ja in genau dieser Situation, in der auch ein Jordan Spieth mal war, in der natürlich alle Spieler mal waren, dass die dann so auf die Tour poppen und aufpoppen und da wirklich unglaubliche Leistungen abliefern, schon auch zum Teil in sehr jungem Alter. Und trotzdem ist es da natürlich dann immer noch interessant zu beobachten, wie sie sich dann da so durchwursteln. Gar nicht ergebnismäßig, sondern einfach, die sind halt noch in der, ich sage jetzt mal, Rookie-Phase im weitesten Sinne, müssen sich einfach noch mit den Plätzen anfreunden und mit diesen Gegebenheiten. Das äußert sich manchmal dann auch in der Scorekarte. Bei Joachim Niemann zum Beispiel ist es auch nicht so, dass der immer nur Pars und Birdies spielt, sondern das kann auch mal ein bisschen bunter sein, aber er hat eben das Potenzial, dann ein richtig gutes Ergebnis da noch rauszuholen. Und das würde mich praktisch im Verlauf interessieren, einfach, wie er so über die 4 Tage dann sich quasi mit dem Platz anfreundet. Insofern, das ist auf jeden Fall beachtenswert und ich bin mir sehr sicher, dass wir ihn sehr wohl im Fernsehbild sehen werden.
Wir werden es auf jeden Fall verfolgen, euch morgen dann berichten hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Fassen wir die erste Runde der FedEx St. Jude Classic dann zusammen. Vielen Dank an Desiree.
Gerne.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei, wenn Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.